Thank you very much, Professor Dugin.
Vielen Dank, Professor Dugin, lieber Alexander Gelewitsch, dass Sie sich heute für dieses Interview Zeit genommen haben. Und ich möchte mit der ersten Frage beginnen. Sie werden im Westen als Putins Gehirn oder der Chefideologe des Kremls bezeichnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Wladimir Putin Sie um Erlaubnis fragt, bevor er Entscheidungen trifft. Woher kommt Ihrer Meinung nach diese Bezeichnung und wie nahe stehen Sie dem russischen Präsidenten wirklich? Tauschen Sie sich regelmäßig aus?
To the Russian president, and do you regularly consult each other?
Ich denke, dass der Ursprung dieser Legenden auf der strategischen Linie beruht, die unser Präsident in die Praxis umgesetzt hat, in der Zeit seiner Präsidentschaft während all dieser 25 Jahre, und die mit meinen Ideen übereinstimmt.
During all these 25 years almost period, and the idea that I have.
Ideen, die in meinen Schriften ausgedrückt wurden, lange bevor er an die Macht kam, und die ich danach weiterentwickelt habe. Es gibt Beobachter von außen, die bemerkt haben, dass es Zufälle, Korrespondenzen, logische, theoretische und kohärente Korrespondenzen zwischen zwei Lagern der politischen Praxis auf der einen Seite und kritischem Denken auf der anderen Seite gibt.
Camps of the political practice on one side and theoretical thought on the other side. And no one except myself.
Und niemand außer mir hat mit solcher Klarheit, Kohärenz und Konsequenz diese Ideen ausgedrückt, die in der praktischen Politik von Herrn Putin zu finden sind. Und das war der Ursprung dieser völlig, wirklich irreführenden und missverständlichen Ideen über meine Beziehungen zu Herrn Putin. Wir haben praktisch keine Beziehungen zueinander. Außer, dass wir beide im Bereich der russischen Geschichte arbeiten. Hegel hat gezeigt, dass die Geschichte der Geist ist. Das Geistliche ist geschichtlich. Und geschichtlich ist geistlich. Und in diesem Sinn ist der Zufall kein gewöhnlicher. Es ist kein orchestrierter. Es ist die gemeinsame Zugehörigkeit zur Logik der russischen Geschichte. Und ich sehe, dass die Logik der Putin-Strategie in der Geopolitik, die ich begonnen habe zu studieren und zu fördern, angelegt ist. In Russland schon seit den späten 80ern, als Putin nur ein normaler Staatsdiener war. Damals war er in der Nähe des demokratischen Führers Anatoli Sobchak und hatte nichts mit dieser Logik zu tun.
Soviet person. After that, he was close to democratic leader Anatoly Sobchak and had nothing in common with this logic. But when he became the president.
Aber als er Präsident wurde, wurde er von einigen Kräften gefördert, vielleicht mit einem schlauen Trick von den Geistern der Welt, wie Hegel sagen würde. Es ist der Plan all derer, die Putin in Stellung gebracht haben. Stattdessen hat er, trotz ihres konkreten und vielleicht natürlichen Blicks, sofort begonnen, eine große, wichtige Rolle in unserer Geschichte zu spielen. Und er wurde in die logischen Kontexte eingebettet, als etwas sehr Logisches.
Narrow plans, he was immediately started to play an important role in our history, and he was embedded in the logical context of this of the history as something very, very logical.
Diese Kompaktedition Wladimir Putin Geschichte Russlands bietet unheimlich viele Anregungen und natürlich auch Fakten, die keiner oder kaum einer hier im Westen kennt. Machen Sie sich selbst ein Bild mit dieser Schrift. Sind Sie up to date, wie der Engländer sagt? Also Sie können auf die Propaganda aktuell gut eingehen.
Ja, okay, thank you very much for really clarifying.
Vielen Dank für die Aufklärung über Legenden und den Hinweis darauf, dass Sie spirituelle Verbündete sind, wenn ich Sie richtig verstehe.
And this leads us to the second question.
Das führt uns zu der zweiten Frage, denn Ihre Philosophie ist sehr komplex. Einige Teile Ihrer Philosophie werden im Westen verstanden, andere nicht. Vielleicht können Sie uns in einigen Schlagzeilen einen kurzen Überblick geben, denn wir haben nicht die Zeit, alles im Detail zu diskutieren. Vielleicht einige Schlagzeilen. Was sind die Grundpfeiler Ihrer Philosophie?
Der Hauptpunkt in meiner Philosophie ist also die grundlegende axiomatische Konstitution und Fixierung der tiefen und unumkehrbaren Krise der westlichen Moderne. Wir könnten also sagen, dass wir als Menschen frei sind zu manchen Tendenzen in der Geschichte, in der Gesellschaft und der Kultur Ja oder Nein zu sagen. Wir müssen betrachten, was die westliche Moderne im Allgemeinen ist. Was ist also das politische, soziale, kulturelle und intellektuelle System, das im Westen seit dem Ende des Mittelalters und der christlichen Zeit dominiert? Man kann zu diesem Paradigma der westlichen Kultur Ja oder Nein sagen. Ich sage Nein. Ich lehne die gesamte europäische Modernität ab.
Of the Western culture, yes or no? I'm saying no. I reject all European modernity. I'm not alone in that.
Damit bin ich nicht allein. Ich habe viele Denker, darunter Martin Heidegger, auf meiner Seite. Alle Kritiker der westlichen Gesellschaft, von rechts oder von links. Die Hauptidee ist, dass das westliche, kapitalistische, moderne, säkulare, liberale System absolut betrügerisch ist. Meine Philosophie begann also mit der Verweigerung oder dem Nein zur westlichen Moderne. Das ist der Kern. Aber was können wir als Alternative vorschlagen? Viele Dinge. Viele, viele Dinge sind nicht mit dieser westlichen Mehrheit verbunden. Und in dieser neuen Zeit können wir uns dagegen wenden. Nicht nur ins Mittelalter zurückkehren ist einer der Wege, möglichen Wege, um zu den vormodernen Wegen zurückzukehren, um zur vorwestlichen, vorkapitalistischen Gesellschaft zurückzukehren, wo es Staaten mit heiligen Traditionen, heiligen Werten gibt. Die Wiederherstellung der getrennten Dimension wurde also zu Beginn der westlichen Moderne aufgegeben. Zur gleichen Zeit könnten wir neue Methoden, zum Beispiel Phänomenologien, die im Gegensatz zum Materialismus stehen, von Brentano, Husserl oder Heidegger verwenden. Existenzphilosophie, Strukturalismus, neue Anthropologie, die auf die Abwesenheit der Dominanz der westlichen Welt setzen. Das ist eine antirassistische Haltung, die in dieser neuen Anthropologie entwickelt wird. Die Konstruktion meiner postwestlichen, postmodernen Philosophie. Die westliche Moderne sollte überwunden werden, indem wir vorwärts oder zurückspringen. Zur gleichen Zeit wird dies ein Sprung in die Vormoderne und in einen neuen Raum mit der radikalen Ablehnung des sogenannten Materialismus, seiner Wissenschaft, des Rationalismus und all den anderen Dingen. Um den Menschen aus diesem Konzentrationslager des modernen europäischen Totalitarismus zu retten.
Western modernity should be overcome, making the leap forward or the leap backward. At the same time, this an anti-dramatic leap to the pre-modernity and to the new space explores with refuse, a radical refuse to the Western modernity, with all the contents, with so-called materialism, science, rationalism, and all the other things, in order to save the human being from this concentrational camp in the philosophy that is modern European
Das ist der eine Weg. In diesem Sinne bin ich im Einklang mit vielen philosophischen westlichen Schulen, die auch Nein zu der westlichen Moderne sagen. Mit Traditionalisten, Christen, Katholiken und anderen. Oder auch mit einem neuen humanistischen Ansatz, der Rassismus, Totalitarismus und andere Dinge in der westlichen Moderne entdeckt hat.
Totalitarianism, as Hannah Arendt and other things.
Auf einer zweiten Ebene basiert meine Philosophie auf der Notwendigkeit der Entkolonialisierung des russischen Geistes von eben dieser westlichen Moderne, die uns in unserer jüngsten Geschichte aufgezwungen wurde. Das ist also die Rückkehr zu den radikal russischen Werten von Peter dem Großen, der Modernisierung und dem Westen. Eine Rückkehr zur russischen Sakralität, zur christlich-orthodoxen Tradition mit all den spirituellen und mystischen Inhalten, die hier im Mittelpunkt stehen. Und auch das verlangt von uns, dass wir in die Zukunft springen. Es ist also nicht nur eine Rückkehr, es ist eine Art Rückkehr zur Ewigkeit, nicht zur Vergangenheit. Eine Ewigkeit, die immer noch lebendig ist. Das beansprucht eine enorme Menge an Kreativität und eine Konstruktion von etwas, das nie zuvor existierte. Als Projekt der philosophischen Schöpfung, einer komplett neuen philosophischen Schöpfung, inspiriert von der russischen Ewigkeit, was Russland betrifft. Und eine andere Art meiner Philosophie ist es, die gleiche Möglichkeit und das gleiche Recht der geistigen Dekolonialisierung auch für die indische Gesellschaft, für die islamische Gesellschaft, für die afrikanische Gesellschaft oder die lateinamerikanische Gesellschaft zu sehen. Es ist kein russischer Nationalismus, das hat nichts mit Chauvinismus oder Rassismus zu tun. Denn diese Haltung erkennt das totale Recht und die totale Möglichkeit an, das Gleiche zu tun, um unseren Geist von der westlichen Moderne zu befreien. Und das ist eine Einladung und ein Appell, die eigene Tradition wiederherzustellen. Das ist also die Umorientierung und die Rückkehr in allen Zivilisationen, auch den westlichen.
It's now very interesting for me to hear, being a German.
Für mich als Deutschen ist sehr interessant zu hören, was Sie gesagt haben. Sie erwähnten, dass der russischen Gesellschaft in der jüngeren Geschichte, seit den 1990er Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, westliche Werte aufgezwungen wurden. Das Gleiche, nur intensiver und über einen längeren Zeitraum hinweg, ist uns Deutschen seit 1945 widerfahren. Wenn ich mich an Gespräche mit meiner Großmutter oder meinem Großvater erinnere, sind wir Deutsche ursprünglich nicht Teil des Westens. Wir sind ein eigenes Volk.
We are our own people. Like the Russians are their own people, the Chechens.
So wie die Russen ein eigenes Volk sind, wie auch die Tschetschenen, die Burjaten, die Inder oder Chinesen. Daher ist es sehr interessant von Ihnen zu hören, dass Ihre Philosophie nicht nur auf Russland beschränkt ist. Wenn ich es richtig verstehe, bieten Sie wirklich einen sehr umfassenden Ansatz für alle Menschen auf der ganzen Welt, die zu ihren eigenen spirituellen Werten und Regeln zurückkehren wollen. Also auch für die Amerikaner, denke ich, für die Briten, für die Franzosen, für uns Deutsche. Es ist eine universelle Philosophie, oder?
For the Americans, I think, for the British, for the French and for us Germans, it's a universal philosophy, yeah?
I agree.
Das sehe ich auch so. Aber es ist universell in dem Sinne, dass jeder seinen eigenen Weg in die Zukunft finden und seine eigenen Werte verteidigen sollte, die absolut nicht unsere sein müssen. Das ist also das unterschiedliche Verständnis dessen, was das andere ist.
The other is not just the same or worse
Der andere ist nicht einfach das Gleiche oder das Schlechtere oder Bessere. Das andere ist das andere. Das andere hat das Recht, seine eigene Ontologie zu konstruieren und zu entwickeln, sein eigenes Universum, seine eigenen Werte. Das ist also die Einladung zu wirklicher Multipolarität. In Bezug auf Deutschland. Nicht nur im 20. Jahrhundert waren wir mehr oder weniger in einer ähnlichen Situation. Das hat lange vorher begonnen. Denn ich denke, die Aufklärung in Deutschland war auch von Frankreich und Großbritannien produziert und inspiriert. Und als Antwort auf diese Aufklärung hat Deutschland schließlich seine eigenen kulturellen Gene geschaffen mit einer romantischen Tendenz. Und die deutsche klassische Philosophie war nicht nur ein Teil der westlichen Aufklärung, sie war etwas wirklich genuin Deutsches und eine Wiederherstellung und ein Ruhm, die den deutschen Geist nährte. Und darum hat die deutsche Philosophie von Hegel, Fichte und den Romantikern die russische Denkschule des 19. Jahrhunderts inspiriert. Und wir haben viele ähnliche Dinge in unserer Position gefunden, denn Russen und Deutsche waren im 19. Jahrhundert verpflichtet, ihre kulturelle Identität und Eigenständigkeit zu verteidigen und zu bekräftigen. Und ich betrachte mich als Verehrer von Martin Heidegger, als dem deutschen Philosophen, der die radikale europäische westliche Moderne kritisiert hat. Martin Heidegger hat versucht, einen neuen Weg zu finden, um den philosophischen Prozess wiederherzustellen. Und ich habe viele Bücher über ihn geschrieben. Und eines heißt Martin Heidegger und die Möglichkeit der russischen Philosophie.
And I have written many books on him, and one of that is called Martin Heidegger and the Possibility of Russian Philosophy.
Damit wiederholen wir nun in Russland teilweise das Beispiel der russisch-slavophilen, inspiriert von der deutschen antiwestlichen gegenaufklärerischen Tendenz in der deutschen Kultur, die versuchen der Idee des großen Herder zu folgen, in der die Vielzahl der Zivilisationen, Kulturen und Völker in der Geschichte als die Vielfalt der Gedanken Gottes gesehen werden.
The multitude of the civilizations, cultures and peoples in the history as the multiplicity of the thoughts of the God. So the God could not be reduced.
So dass Gott nicht reduziert werden kann auf nur einen Gedanken, sondern dass die Vielfalt und die Pluralität der Menschen den Reichtum der Gedanken Gottes widerspiegeln. Ich denke, diese Formel passt hervorragend, um meinen multipolaren, traditionellen, antirassistischen Antikolonialismus zu beschreiben.
Ja, also I'm very grateful now for your explanations because
ich bin sehr dankbar für Ihre Erklärungen, denn Sie wissen ja, wie die Massenmedien im Westen mit gefilterten Informationsfetzen versuchen, Sie als den Teufel in Person hinzustellen. Sie seien angeblich fremdenfeindlich und russischer Imperialist. Das brauchen wir nicht zu wiederholen. Ich versetze mich in die Lage unserer Zuschauer, die doch vom Philosophen direkt hören wollen, wie er sich selbst beschreibt und seine eigene Philosophie. Ich könnte kaum mehr Widersprüche feststellen zwischen dem, was über Sie, lieber Alexander Gilevich, erzählt wird, im Vergleich zu dem, was Sie uns selbst sagen. Also vielen Dank für diese Erklärungen.
If we now carry on with the with some philosophical discussion,
lassen Sie uns den philosophischen Diskurs fortsetzen. Es gibt zwei Wertvorstellungen, den Liberalismus und den Konservativismus. In Ihren Werken, einige Ihrer Arbeiten habe ich gelesen, stellen Sie die Werte liberal und konservativ aus russischer Sicht als unvereinbare Gegensätze dar.
From the Russian perspective. In Germany, however,
in Deutschland beanspruchen aber sehr viele Konservative, gleichzeitig liberal zu sein. offensichtlich müssen die Begriffe liberal und konservativ genauer definiert werden, da sie in Ost und West unterschiedlich verwendet werden. Was bedeutet Ihrer Meinung nach liberal in Deutschland und in Russland und was bedeutet konservativ in Deutschland und in Russland?
In Germany and in Russia and what does conservative mean also in Germany and in Russia?
Okay, aber zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich meine philosophische Position nicht nur in diesem Interview beschreibe. Ich habe all diese Ansichten in mehr als 70 Büchern veröffentlicht. Und einige von ihnen, viele von ihnen, sind in verschiedenen westlichen Sprachen übersetzt. Es reicht nicht, meine Ansichten in diesem oder jenem Interview zu hören. Um von meiner konkreten, realen und aufrichtigen Meinung überzeugt zu sein, sollten Sie meine Bücher lesen und Erkenntnisse daraus ziehen. Ich habe niemals irgendeine Art von Rassismus, Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit, Kolonialismus oder Imperialismus befürwortet, weder russisch noch von anderen. Es geht also nicht nur um irgendeine Diskussion, es geht um meine Arbeit, die sehr viele Begriffe benutzt. Die Beschreibungen konservativ und liberal, und das müssen wir verstehen, werden unabhängig voneinander in einem sehr vagen Sinne benutzt. Der Liberalismus ist das westliche moderne Menschenbild, das den Menschen mit dem Individuum gleichsetzt. Dieser Liberalismus basiert auf der Voraussetzung, auf der Rolle, dass der Mensch in erster Linie individuell sei. Das ist die Anwendung des anthropologischen und sozialen Verständnisses des Menschen mit einem nominalistischen Ansatz in der Philosophie, die in der protestantischen Reform ihren Triumph über die katholische mittelalterliche Haltung des Realismus hatte, wo das Individuum nicht von seiner Art getrennt wurde.
More general for the Middle Ages attitude of realism, where the individual could not be separated from the specie. The specie and the individual, they coexisted.
Der Mensch ist also individuell und Teil seiner Art. Diese beiden Dinge koexistieren im Menschen.
And genos and eidos, and that was dominant.
Und das war die vorherrschende philosophische Haltung des westlichen Mittelalters und der katholischen Vormoderne. Und wir sehen, dass der Nominalismus im franziskanischen Orden in unterschiedlicher Ausprägung entstanden ist. Entwickelt von nominalistischen Philosophen, die annehmen, dass nur einzelne Dinge in der Welt existieren würden und dass die ganze Form einer Art nur deren Name sei, nur eine Klassifizierung.
All the form of species is just the name, just classification. Ockham, for example, William Ockham.
Nehmen wir Wilhelm von Ockham zum Beispiel mit seinem Rasiermesser, dem berühmten Rasiermesser. Das war die Idee, zu zerschneiden, um etwas, das eigentlich gemeinsam ist, als Ding und Individuum zu identifizieren. Und das ist die Grundlage jeglicher katastrophaler und falschen Anthropologie.
All the catastrophic and wrong and false anthropology. So, comparing with
im Vergleich zur traditionalistischen, das heißt realistischen Haltung zur Natur des menschlichen Wesens und der Natur der Realität im Allgemeinen, war der Liberalismus damals ein Progressivismus, etwas völlig Neues und Modernes.
We are dealing in the West with different understanding of what is liberal, because we have liberalism, old kind of liberalism, and new kind of liberalism. So
Aber jetzt haben wir es im Westen mit einem anderen Verständnis dessen zu tun, was liberal ist. Denn es gibt Liberalismus als die alte Art des Liberalismus und es gibt eine neue Art des Liberalismus. Viele alte Liberalisten betrachten das Ergebnis des neuen Individualismus mit Horror. Denn wenn man diese gemeinsame Natur des menschlichen Wesens, dieses ganzheitliche Verständnis des Menschen als eigene Art leugnet, kommt man früher oder später zur Zerstörung des Individuums. Das Individuum kann seine Einheit nicht bewahren, wenn es aller Beziehungen mit der menschlichen Natur beraubt wird. Und genau das hat der neue Liberalismus produziert. Neoliberale verwerfen einfach die menschliche Natur. Sie versuchen, Genderpolitik oder künstliche Intelligenz aufzuzwingen. Und alte Liberale, die immer noch an diese individualistische Struktur des Menschen glauben, halten das für modern. Auch ihre Ansicht war mal neu und modern, aber wenn man sie mit dem neuen Liberalismus vergleicht, betrachten sich die alten Liberalen als konservativ. Das ist also eine Art von relativem Verständnis von Konservativismus. Und wir in Russland, wir haben es mit einem breiteren Verständnis dieser Begriffe zu tun. Konservativ bedeutet in Russland traditionalistisch. Konservativ bedeutet, dass sie alle auf der Seite der traditionellen Werte des Christentums, der ganzheitlichen Philosophie der christlichen Kirche oder der monarchistischen Organisation des Staates stehen. All das wurde im Westen aufgegeben. In Russland ist uns das alles historisch sehr nahe. So verstehen wir unter Konservativismus tiefgreifende traditionelle konservative Werte und nicht nur die Verteidigung des alten Liberalismus gegen den neuen Liberalismus. Wir lehnen alle Arten von Liberalismus ab, neu oder alt. Aber emotional oder ästhetisch ist uns der alte Liberalismus dennoch näher.
Emotionally or aesthetically, for us, old liberalism is closer.
Wenn wir also mit europäischen Konservativen und Liberalen sprechen, auch mit amerikanischen Konservativen, und die sind fast alle liberal, dann sehen wir zumindest einige Gemeinsamkeiten. Aber der neue Liberalismus steht im Gegensatz zu den westlichen alten Liberalen und zu uns, die wir nicht liberal sind. Um aber konsequent zu sein, müssen wir verstehen, wo die Wurzel des Übels liegt. Sie ist nicht in der Definition des Neoliberalismus enthalten. Sie ist in das Konzept des Liberalismus an sich eingebettet. Um also konsequent konservativ zu sein, müssen wir den Liberalismus ablegen und eine völlig andere Sichtweise der menschlichen Natur bejahen. Nicht nominalistisch, nicht optimistisch, nicht individualistisch und zur ganzheitlichen Anthropologie der Vergangenheit zurückkehren.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, denn damit wird klar, dass der Begriff Konservativismus oder konservativ in Deutschland eine sehr ähnliche Bedeutung hat wie in Russland. Die Konservativen in Deutschland mögen zum Beispiel auch das Woke-Zeug nicht. Sie glauben nur an zwei Geschlechter und sie sind gegen Abtreibung. Sie sind auch für traditionelle Familienwerte. Sie sind für die traditionelle Kirche. Ich denke also, bei konservativ ist es mehr oder weniger vergleichbar, wie der Begriff in Russland und in Deutschland verwendet wird. Aber jetzt habe ich etwas sehr Interessantes erfahren. Nämlich, dass das Wort liberal in Deutschland eine ganz andere Bedeutung hat. Es wird ganz anders verstanden. Liberal bedeutet bei uns mehr oder weniger nur, dass ich mich nicht in dein Leben einmische und bitte lasse du mich mein Leben, wie ich möchte. Ich will dir nicht meine Werte aufzwingen und bitte sei so nett, das auch bei mir nicht zu tun. Zwing mir nicht deine Meinung auf, wie ich zu leben habe. Do not impose
your opinions on how I have to live.
So bin ich in Westdeutschland aufgewachsen. Das habe ich mit der Muttermilch aufgesogen, dass liberal nur heißt, lass mich mein Leben leben und ich will euch nicht meine Meinung aufdrängen. Und ich denke, der Grund, warum Konservative in Deutschland gleichzeitig liberal sein können, ist der, dass sie diese Art von engem Verständnis von Liberalität haben, wie ich es Ihnen jetzt erklärt
habe. This kind of narrow understanding of liberalism, as I explained it to you now. But what you had pointed out is
aber das, worauf Sie hingewiesen haben, ist ein völlig umfassenderes und viel größeres Verständnis von Liberalismus. Es geht um das Individuum, das abgeschnitten wird, abgeschnitten von allem Traditionellen, vom Konservativen, der geistigen Welt Gottes, von traditionellen Werten. Ich verstehe Sie und danke Ihnen, dass Sie unsere Zuhörer darauf hingewiesen haben. Und ich denke, mit meinem Kommentar zu Ihren Gedanken habe ich den Zuschauern in Deutschland nun auch verdeutlicht, dass der Begriff liberal ganz unterschiedlich verwendet wird.
Back to your attention that, you know, 100 years ago, many different.
Vor 100 Jahren haben viele verschiedene deutsche Soziologen, zum Beispiel Ferdinand Tönnies oder Werner Sombart, die Ursprünge des Liberalismus und des Kapitalismus erforscht.
As well as Max Weber, origins of liberalism and capitalism. So, and this.
Und diese Teilung der Gesellschaft, die Atomisierung der Gesellschaft auf Grundlage der Hervorhebung der absoluten individuellen Freiheit, war bereits ein Zeichen des Niedergangs des Westens und der Zerstörung der Gemeinschaft. Die Gesellschaft hat Gemeinschaft ersetzt und der Beginn des Individualismus war der Beginn des Niedergangs des Westens. Und wir können den Prozess der Entfremdung des Individuums von jeglicher Art sozialer Beziehungen, einschließlich der Geschlechterbeziehungen, nicht stoppen, wenn wir weiterhin den liberalen Weg gehen. Aber gleichzeitig stimme ich Ihnen zu. Einmal wurde ich, als mir noch erlaubt war, in den Westen zu reisen, von einem Institut in Wien eingeladen. Nachdem ich meine Rede in komischem und schlechtem Deutsch gehalten hatte, applaudierten alle.
My speech in very awkward, very poor German. Everybody applauded.
Und ich war darüber sehr erstaunt. Ich fragte mich, warum mich ein liberales Institut so begrüßte. War vielleicht mein Deutsch so schlecht, dass ich meine Punkte in der Rede völlig verfehlte und alle meine Rede falsch interpretiert hatten? Doch die Zuhörer sagten, nein, ihr Deutsch war gut, wir haben alles verstanden, aber wir stimmen ihnen zu mit der Ablehnung neoliberaler Haltungen. Sie sagten, wir sind traditionelle konservative Liberale und wir verstehen ihren Antiliberalismus als Anti-Neoliberalismus. Ich war sehr erstaunt darüber, aber das war genau das, was zu dem passt, was Sie gerade gesagt haben.
Ihr Deutsch war ziemlich gut. Ich erinnere mich an diesen Abend, weil auch ich Ihnen applaudiert habe. Ich saß in der letzten Reihe. Okay, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Patriotisch gesinnte Menschen in Deutschland gehen davon aus, dass in russischen Archiven Dokumente existieren müssten, die Beweise zu den folgenden zwei Themen liefern könnten. Das erste Thema ist die Hauptschuld der Angelsachsen an beiden Weltkriegen. Immer mit dem gleichen Ziel, nämlich Deutschland und Russland gegeneinander aufzuhetzen, beide Länder zu zerstören und auszuplündern. Und das zweite Thema, einige Leute sind der Meinung, dass es in russischen Archiven Dokumente geben müsste, die beweisen, dass die Politiker in der Bundesrepublik Deutschland seit 1945 durch die CIA und ihre Tarnorganisationen von außen kontrolliert werden. Zum Beispiel durch Kaderschulungen in Organisationen wie die Atlantikbrücke, das Espen-Institut, das Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab und so weiter. Infolgedessen kamen in Deutschland Politiker im Stile von Olaf Scholz, Friedrich Merz, Christian Lindner, Annalena Baerbock oder Robert Habeck an die Spitze. Es handelt sich um eine Generation von Politikern, welche die Interessen der USA zum Nachteil des eigenen Landes durchsetzen.
To the detriment of their own country. So, by publishing these documents,
die Veröffentlichung dieser Dokumente durch eine Informationsoffensive, sofern sie sich in russischen Archiven befinden, könnten also zu einem Umdenken im Westen beitragen. Die Offenlegung der peinlichen Situation in Deutschland und der daraus resultierende Mentalitätswandel würden einer neuen Generation von deutschen Politikern die Chance geben, nach oben zu kommen und Deutschland von einer amerikanischen Kolonie in einen souveränen Staat zu verwandeln. Das Endergebnis wäre ein multipolares Europa ohne US-Dominanz. Das klingt verlockend, Alexander Gilevich. Warum öffnet Russland Ihrer Meinung nach seine Archive trotzdem nicht?
Nun, zunächst einmal sind das, was Sie erwähnt haben, nicht nur ein paar außergewöhnliche Dokumente, die wir verstecken. Das sind absolut transparente geopolitische Werkzeuge und es gibt nicht nur ein oder zwei Dokumente, sondern hunderte Dokumente. Und die Logik der Geopolitik als eine Wissenschaft zeigt, dass der Konflikt zwischen Deutschland und Russland immer wieder aufgenommen und befördert wurde von den Angelsachsen, um sowohl Eroberer als auch Konkurrenten zu untergraben. Das steht offen geschrieben in den Texten zur Geopolitik. Es genügt, die Texte von Brzezinski, von Mackinder, von Speakman, der gesamten klassischen angelsächsischen Geopolitik zu lesen. Schwarz auf weiß, überall auf jeder Seite wird es geschrieben. Um die Vorherrschaft des atlantisch-angelsächsischen Lagers als sogenannte Seemacht über eine Landmacht zu sichern, müssen wir Deutschland und Russland trennen. Dafür muss der Kampf zwischen beiden provoziert werden und es ist gar nicht wichtig, wer gewinnt, ob der eine oder der andere. Black on the white, everywhere on any page is written, in order to grant domination of the Atlantic Anglo-Saxon pole of so-called sea power over land power, we need separate German and Russia to provoke between them the battle and no important who will be the winner. Einzig und allein die Provokation des Kampfes und des Hasses zwischen Russland und Deutschland ist wichtig, denn zusammen können sie die angelsächsische Dominanz als Seemacht gefährden. Es gibt kein Dokument, kein Archiv, keinen Text und kein Telegramm der staatlichen Anführer, wo diese Linie nicht als die wichtigste Linie der Geopolitik hervorgehoben wird. Sie wird in allen höheren Schulen der NATO-Staaten, Großbritanniens und der USA gelehrt.
Head of all of the states, that is the main line of geopolitics taught in all the colleges of NATO in Britain and in United States.
Auf der anderen Seite ist klar, dass die Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg auch eine Einbettung beider Regime, des sowjetischen und des westdeutschen Regimes, in die zwei größeren Lager war.
Was as well embedment, the process of embedment of both regimes, Soviet regimes and Western German regimes, in the larger context of two camps. So,
in diesen zwei Lagern des Kalten Krieges gab es also nur zwei Entscheidungspole. Ost- und Westdeutschland waren nach dem Krieg beide überhaupt nicht frei. Die Deutschen wurden absolut versklavt, von der Sowjetunion und von der amerikanischen Supermacht. Es ist kein Geheimnis, dass die Deutsche Demokratische Republik von Moskau aus geführt und gelenkt wurde. Und genau das Gleiche passierte in Bonn. Sowohl die Präsenz der KGB-Agenten in der Stasi als auch der CIA-Agenten in Westdeutschland war offensichtlich, sowie deren Kontrolle über die strategischen Kräfte. Und niemand hat versucht, es zu verstecken.
From Moscow. The same, exactly the same was the case of the Bonn and the presence of the KGB men in the Stasi or CIA men in the Western Germany in the control of the strategical post that was transparent troops and nobody tried to hide it. So once more, it is not about.
Es geht also einmal mehr nicht um irgendwelche geheimen Nachrichten. Es ist offensichtlich. Und das Problem begann, als Gorbatschow die deutsche Wiedervereinigung vorschlug. Die Idee war, eine, wenn auch begrenzte, Eigenstaatlichkeit wiederherzustellen und Deutschland aus der sowjetischen Kontrolle zu lösen, indem man das Recht auf Selbstbestimmung und Selbstregierung gewährte. Aber Gorbatschow erwartete das Gleiche auch vom Westen. Das ist aber nie eingetreten. Wir haben also unsere Kontrolle über Ostdeutschland aufgegeben und der Westen hat die gesamte transnationale Kontrolle über die deutsche Elite beibehalten. Deutschland war erst geteilt und jetzt ist ganz Deutschland unter der direkten Kontrolle der Vereinigten Staaten. Und das ist nicht erstaunlich, sondern es ist eine geopolitische, soziale und kulturelle Tatsache.
Geopolitical, historical, social, cultural fact. So, the Germany has.
Deutschland ist also kein eigenständiger Staat. Es ist eine Kolonie und besetztes Territorium durch eines der beiden Lager des Kalten Krieges. Aber es gibt kein russisches Lager mehr. Alles in Deutschland befindet sich in der Hand der CIA. Und nichts kann geschehen, wenn es nicht die Erlaubnis dieser Institution erhält.
Nothing could exist if it doesn't receive the permission from institutions, and we could not blame German.
Und wir können Deutschland nicht die Schuld für das geben, was es gerade tut. Denn Deutschland ist in seiner Macht so kolonialisiert, wie damals Indien vom britischen Empire kolonialisiert war und die indischen Soldaten in britischen Kriegen kämpfen mussten. Sie hatten keine andere Wahl. Wir betrachten das moderne Deutschland als absoluten Sklaven des Westens und wir bedauern das, denn wir hatten die Möglichkeit aufgezeigt, als wir diesen Schritt zur Gorbatschow-Zeit machten, den Deutschen die Wiederherstellung ihrer Souveränität zu gewähren. Aber es wurde von den Deutschen selbst abgewiesen, denn sie wollten Sklaven bleiben. Es ist bedauerlich für das stolze und große deutsche Volk. Und ich denke, unser Präsident ist sehr deutschfreundlich. Er hat große Sympathien für die deutsche Kultur, für den deutschen Geist, für die deutsche Gesellschaft. Und er hat bis zum Schluss geglaubt, dass Deutschland unabhängig genug sei, sich nicht in den Ukraine-Konflikt einzumischen. Es ist eine Schande.
German society, and he believed until the end that Germany would be independent enough, in spite of all, not to interfere in the Ukrainian conflict. It is pity.
Ich kann das, was Sie sagen, nur bestätigen. Denn wissen Sie, während der letzten Wahlperiode von 2017 bis 2021 war ich Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Und meine Stellungnahmen waren immer ganz klar für einen souveränen Staat und auch für gute Beziehungen zu allen Nachbarn, auch zu Russland. Und ich habe ein Buch darüber geschrieben. Es heißt Scheindemokratie. Es geht um die sogenannte Demokratie und was hinter den Kulissen wirklich abläuft.
So so-called democracy with what means behind the scenes Western intelligence did everything to prevent me from becoming re-elected again because I was.
Meiner Meinung nach taten westliche Dienste alles, um zu verhindern, dass ich wiedergewählt wurde, weil ich mich zu sehr für diese klare Art von Politik eingesetzt hatte. Also ich kann Ihnen das nur bestätigen, und zwar nicht als Journalist, sondern als ehemaliger Politiker, der genau diese Erkenntnisse in Berlin selbst gewonnen hat. Kommen wir zur nächsten Frage, für die ich erst einmal ein wenig Hintergründe erklären muss. Im Jahr 1952 bot Stalin, der damalige sowjetische Machthaber, Deutschland einen Friedensvertrag an. Und es gab einen Übersetzer für russische Sprache, Ernst Albrecht Nagorny, der an den Gesprächen zwischen Gorbatschow und dem Westen beteiligt war. In seinen Aufzeichnungen bzw. Nachlass schreibt Nagorny, dass Gorbatschow während des deutschen Wiedervereinigungsprozesses nicht nur für die deutsche Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland war. Er wollte auch die ostdeutschen Gebiete, die 1945 von Polen besetzt worden waren, im Zuge der Wiedervereinigung an Deutschland zurückgeben. Es klingt unglaublich, aber es gab noch einen Berater von Gorbatschow, Professor Daschitschew, der mir vor vielen Jahren in einem privaten Gespräch, das ich mit ihm hatte, das auch sagte.
Advisor to Gorbatschow, it was Professor Vyacheslav Daschitschew, who told me many years ago that in a private conversation I had to him the same thing.
Also wurde die Chance, nicht nur die DDR und die BRD wieder zu vereinigen, sondern auch die verlorenen ostdeutschen Gebiete zurückzugewinnen, nicht von der Sowjetunion abgelehnt. Sie wurde von den Deutschen selbst, von den sogenannten deutschen Vertretern abgelehnt. Und das waren damals vor allem Bundeskanzler Helmut Kohl und Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Und letztes Jahr im Mai hörte ich eine sehr interessante Aussage des Vorsitzenden des russischen Parlaments, Vyacheslav Volodin, der die gewaltsame Annexion der deutschen Ostgebiete durch Polen kritisierte.
Saying of the chairman of Russian Parliament, Vyacheslav Volodin, who criticized the forcible annexation of the German eastern territories by Poland. So let's suppose one thing.
Nehmen wir einmal an, dass endlich eine neue Generation von deutschen Politikern an die Spitze kommen wird, die sich wieder an deutschen Interessen orientieren. Das heißt, die sich aus der aggressiven NATO zurückziehen, gute Beziehungen zu allen Nachbarn aufbauen, auch zu den Russen, und die den Konservativismus mit Antiliberalismus, wie Sie es mir erklärt haben, auch in Deutschland wieder nach oben bringen. Denn vor 1945 waren sich unsere Gesellschaften sehr ähnlich. Da das Wertesystem in Deutschland vor 1945 die ganze Geschichte hindurch intakt war und erst danach vom Westen zerstört wurde. Gehen wir also davon aus, dass eine gute Entwicklung für Deutschland möglich wäre. Wie würden Sie unter diesen Bedingungen Folgendes bewerten? A. Deutschland bekommt 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges endlich einen Friedensvertrag und auch die Feindstaatenklausel, die immer noch in der UN-Charta steht und die sich gegen Deutschland richtet, wird aus der UN-Charta gestrichen. Und B, unter den Umständen eines souveränen Deutschlands, wie würden Sie es bewerten, wenn Polen die Tatsache anerkennen würde, dass es die deutschen Ostgebiete damals völkerrechtswidrig annektierte und dabei Millionen Deutsche ermordet hat, dass Polen zumindest eine gewisse Bereitschaft zeigen würde, die Nachkommen der deutschen Vertriebenen für die Enteignung des Eigentums ihrer Vorfahren zu entschädigen?
The descendants of the displaced German persons from their time for the confiscation of their ancestors' property.
Nun, das ist sehr interessant. Interessante Ideen. Zunächst einmal wissen Sie, dass Stalin kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Pläne hatte, die russische Präsenz in Europa zurückzuziehen und einen Prozess der Finnlandisierung Europas in die Wege zu leiten.
The process of what was called Finlandization of the Euro. So, Russia.
Die Sowjetunion dachte also darüber nach, Zentral- und Osteuropa zu befreien, aber gleichzeitig sollte der Westen auch von der NATO-Präsenz befreit werden. Ein neutrales, friedliches Europa, freundlich zu Sowjetrussland und dabei auch freundlich zur angelsächsischen Welt, hätte die Lösung sein können.
Friendly Europe to Soviet Russia and as well maybe friendly to Anglo-Saxon world, that could be solution because to support such big line to
ein solch großes Stück weit weg vom sowjetischen Gebiet zu unterstützen war eine große Belastung für die Sowjetunion gewesen. Und Stalin war ein echter Geopolitiker. Er hatte damals schon viele Jahrzehnte vorher etwas in Erwägung gezogen, was Gorbatschow später umsetzte. Und ich denke, dass diese Neutralität Kontinentaleuropas in der Zukunft eine Lösung für die europäische Struktur sein könnte.
That could be in the future solution for European structure.
Aber um ein solches Ziel zu erreichen, muss man sich vorher befreien. Das wäre eine Art von Protest oder Aufstand der Provinzen gegen das Imperium und die NATO. Die NATO steht unter der direkten Führung einer angelsächsischen, pervertierten, neoliberalen, wahnsinnigen Elite. Wenn Deutschland den Status eines neutralen Staates hätte und freundschaftliche Beziehungen mit Russland pflegen würde, dann könnten die Beziehungen mit dem Kaliningrader Gebiet sehr fruchtbar sein. Es wäre weniger eine Rückgabe an Deutschland, sondern es könnte ein Zusammenarbeiten der Russen und Deutschen sein. Das Gleiche gilt für Polen.
Could be the bridge, the territory of mutual cooperation between the German people and Russian people. And the same for the Poland, because
Denn wenn Europa wirklich eigenständig und souverän wäre, würden wir gemeinsam, russische Eurasier und Kontinentaleuropäer, ein prowestliches, feindliches Verhalten von Polen oder irgendeiner anderen Einheit nicht tolerieren. Wir müssen die polnische Frage also anders lösen. Wir müssen also unsere Strategie des Machtgleichgewichts in Osteuropa überdenken, damit beide Länder zufriedengestellt werden können.
To Germany and to Russia, to the Europe and to the region. So we need somehow to solve the Polish question differently from creation of this sanitarian cordon as it is now. So we need to rethink and rearrange strategical balance of power in the Eastern Europe that would satisfy both countries. But Poland is not
Polen ist nicht dazu verdammt, wieder geteilt zu werden, wie es früher einmal der Fall war, nicht nur einmal in der Geschichte. Ich denke, dass Polen vollwertiges Mitglied einer neuen Machtstruktur sein könnte, welche die Entscheidung über den strategischen, geopolitischen Raum Europas trifft.
And the ancient hostility between Polish people and Russian people on one side and Polish people and German people on the other side could be
Die alte Feindschaft zwischen dem deutschen und dem polnischen Volk auf der einen und dem polnischen und dem russischen Volk auf der anderen Seite könnte so zu einer Lösung gebracht werden, die alle Seiten zufriedenstellt. Das kann aber nicht nur für Deutschland oder Polen gelöst werden, weil die angelsächsischen und russischen Mächte intervenieren würden. Wir müssen also Eurasien von der angelsächsischen Präsenz befreien, einschließlich aller NATO-Militärbasen auf europäischem Boden. Das ist eine absolute Bedingung. So könnten wir ernsthaft beginnen. Und danach, denke ich, wird Polen seine eigenen historischen Entscheidungen treffen. Es ist nicht dazu verdammt, Teil des transatlantischen Systems zu sein. Ich denke, die polnische Identität ist sehr konservativ in einem positiven Sinne. Es ist katholisch und traditionell. Es gibt also zwei Polen. Ein liberales pro-westliches, ein Instrument oder Werkzeug, um die angelsächsische Präsenz in Osteuropa zu organisieren und Feindseligkeit zwischen Russland und Deutschland zu provozieren. Aber es gibt auch ein anderes Polen, ein sehr konservatives mit einer traditionellen slawischen Gesellschaft. Und in diesem Sinne könnte die Änderung der geopolitischen Orientierung und zivilisatorischen Identität der polnischen Gesellschaft uns die Möglichkeit geben, die territorialen Beziehungen mit einigen ehemaligen deutschen Territorien in Polen oder eine Konfrontation zwischen Polen und Russland zu lösen. Das größte Übel bleibt die angelsächsische Präsenz auf europäischem Boden im Osten wie im Westen. Das darf es nicht mehr geben. Und wenn das so ist, dann wird etwas, das gerade unmöglich scheint, möglich werden.
Poland and Russia on our other side in totally different context. So the most important and wrong and hostile thing is the presence of Anglo-Saxon power in the soil of all Europe, Eastern and Western. If there will be no such things, so what it seems to be absolutely impossible now, which will transform into something very possible.
Once again, Alexander Gilevich, I want to thank you for your really
noch einmal, Alexander Gilevich, danke für Ihre Erweiterung der Sichtweisen. Sie schauen immer nach vorne. Sie schauen auch zurück, aber Sie schauen trotzdem auch nach vorne. Sie versuchen, beides zu verbinden und in diesem Sinne sind das interessante Gedankengänge von Ihrer Seite. Ich möchte unbedingt hinzufügen, dass ich keine Rückgabe der damals annektierten deutschen Ostgebiete durch Polen fordere. Davon habe ich nicht gesprochen. Ich habe von einer ganz anderen Sache gesprochen, und zwar davon, dass Polen zumindest den Nachkommen der vertriebenen Deutschen eine Entschädigung für das verlorene Eigentum zahlen sollte. Davon habe ich gesprochen, nicht von der Rückgabe von Gebieten. Und ich denke, dass diese Frage wirklich berechtigt ist, denn wissen Sie, Polen erpresst Deutschland um eine Entschädigung für die Schäden, die durch den Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Dieser Schaden ist geschehen. Niemand leugnet das.
But when you put together on a balance, the damages inflicted.
Aber wenn man Bilanz zieht, die Schäden, die durch die deutsche Wehrmacht und während der Besatzungszeit entstanden sind, und den Wert der völkerrechtswidrig annektierten ehemaligen deutschen Ostgebiete gegenüberstellt, deren Wert ist viel höher. Das ist so. Ich erwarte also von einer deutschen Regierung, die wirklich deutsche Interessen vertritt, dass er den Polen sagt, ja, natürlich leugnen wir unsere Schuld der Vergangenheit nicht, aber ihr solltet auch fair und offen sein und eure Schuld ebenfalls nicht leugnen, eure Vergangenheit, was eure Vorfahren von unseren Vorfahren annektiert haben. Das hat einen sehr hohen Wert. Der Boden, die Industrie, die Infrastruktur. Also bitte, liebe Polen, entweder seid ihr jetzt still und redet nicht mehr über finanzielle Entschädigung, oder wenn ihr weitermacht, dann wird euch eine Gegenrechnung vorgelegt mit den echten Werten. Und das ist meine Erwartung an jede Regierung, die sich Deutsch nennt, dass sie eben diese Gespräche abbricht. Und dann sind wir wieder bei dem schlechten Zustand von Deutschland als amerikanischer Kolonie. Leider. Also nächste Frage. Wechseln wir nun von der Westgrenze Russlands zur Ostgrenze Russlands. Die engen Beziehungen zu China sind derzeit die einzige realistische Alternative für Russland, um die Entstehung einer multipolaren Welt zu erreichen, denn man braucht einen starken Verbündeten. Aber China hat Interessen, die den russischen Wünschen zuwiderlaufen, zum Beispiel in Bezug auf die Beherrschung Sibiriens, seine Bevölkerung und seine Rohstoffe. Malen wir nun ein Szenario an die Wand. In ein paar Jahren bricht die EU, die Europäische Union, an ihrem Größenwahn zusammen und die neuen, souveränen, aber auch verarmten europäischen Nachfolgestaaten der EU suchen dann die Nähe zur einzigen wohlhabenden Macht auf dem Kontinent, die Russland sein wird. Gleichzeitig wird der chinesische Druck auf Russland bedrohliche Ausmaße annehmen, weshalb Russland dann auch ein Interesse daran hätte, das künftige chinesische Übergewicht gemeinsam mit dem übrigen Europa auszugleichen. Ihre Gedanken zu diesem Szenario bitte.
Zunächst einmal denke ich, dass China heute, wie Sie gesagt haben, zu Recht der wichtigste Verbündete Russlands in der multipolaren Welt ist. Und das ist nicht nur eine Zukunftsvision, sondern ein Fakt. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir vergleichen, was in der Zukunft möglich sein könnte. Denn auch die Zukunft ist ein Teil der Geschichte. Geschichte handelt nicht nur von der Vergangenheit. Die Geschichte umfasst in gewisser Weise eine ganzheitliche Vision der Vergangenheit und der Zukunft. Denn die Geschichte ist auch eine Folge von Meinungen und nicht nur eine Folge von Fakten. Zukünftige Fakten gehören ebenso zur Geschichte. Deshalb müssen wir die Zukunft oder die mögliche Situation in Betracht ziehen. Aber ich denke, dass wir auch evaluieren müssen, was wir heute haben. Und heute ist China das Hauptargument für Russland mit Blick auf den Aufbau einer multipolaren Welt.
Russia in construction of a multipolar world. I think that
Ich denke, dass die chinesische Regierung sehr gut versteht, dass ein siegreiches und starkes Russland, siegreich über den Westen, wertvoll ist. Denn es ist eine Sicherheitsgarantie für China, wenn es ein starkes Russland gibt, das eine Niederlage der Globalisten inspiriert. Wir sind das Schutzschild Chinas. Chinesische Strategen verstehen den Unterschied zwischen dem sehr dünn besiedelten Sibirien und dem Wert eines solchen Schutzschildes sehr gut. Es ist ein strategisches Schutzschild. Russland ist der Schutz für China. Und die Idee, Sibirien zu besetzen, würde dieses sichere Schild sofort in eine Bedrohung bzw. in einen Konflikt verwandeln und zu einer Destabilisierung Chinas führen.
Very slightly populated Siberia, and to have such a shield, because this shield is strategical one. Russia is the Chinese shield, strategic, and a kind of idea to occupy Siberia will immediately transform this safe shield into the conflict and threat emanates. And destabilization of everything in the China itself. So there is no threat.
Es gibt also keine Bedrohung, keine gelben Bedrohungen, wie man vor 100 Jahren sagte. Die chinesische Zivilisation, der zivilisatorische Zustand Chinas, ist die Hauptstütze der russischen Position auf der globalen Ebene. Wir verstehen das und die Chinesen verstehen das auch sehr gut. Sie stellen also keine Bedrohung dar. Ich denke, dass China auch keine Bedrohung für Europa darstellt und dass China eher als ein Hauptakteur auf dem Weg der europäischen Befreiung angesehen werden kann.
Regarded as the main tool of European liberation. So I think, so Europe needs.
Europa braucht einen externen Partner mit Ressourcen, mit Industrie, mit einem Finanzsystem außerhalb der angelsächsischen Sphäre. Ich teile also nicht die China-feindlichen Ansichten meiner konservativen Freunde in Europa und den Vereinigten Staaten. Ich bin der Meinung, dass China der beste Partner und das beste Element für die Schaffung von Multipolarität ist. Aber in jedem Fall sollte die amerikanische und angelsächsische Vorherrschaft nicht durch eine chinesische Vorherrschaft ersetzt werden.
But in any case, should not replace American and Anglo-Saxon domination by Chinese domination. We should not behave ourselves as slaves.
Wir sollten keine Sklaven sein. Heute seid ihr versklavt von den Vereinigten Staaten, aber ihr seid ein stolzes und starkes deutsches Volk, das seit 1000 Jahren für seine Freiheit kämpft. Und jetzt seid ihr in dieser Sklaverei und könnt keine Beziehungen mit anderen großen Mächten außerhalb dieser Sklaverei eingehen. Das ist die Kolonialisierung des deutschen Geistes durch diese Sklaverei, diese Herr- und Sklave-Denkweise. Europa sollte seine Würde wiederherstellen.
Could not regard the equal now. So, for example, and you should, Europeans should restore their dignity dealing with big and powerful Russia.
Gemeinsam mit einem starken und großen Russland, nicht um sich Russland zu unterwerfen, aber auch nicht um es zu beherrschen. Europa sollte wiederentdecken, wie es mit einem großen chinesischen Reich umgehen kann und ihm wirtschaftlich nicht unterworfen sein wird. Sie sollten das stolze Gefühl wiederentdecken, mit der angelsächsischen Welt auf Augenhöhe umzugehen. Ein Teil der Deutschen wendet sich diesen Verrückten zu und wird damit selbst verrückt. Die Ukrainer zum Beispiel, das sind verrückte Russen. Sie sind immer noch Russen, aber sie sind total verrückt. Und die Angelsachsen sind auch deutsch, aber total verrückt.
I think the Anglo-Saxons are Germans, still German, but totally crazy. But they still are the power.
Und Amerika ist immer noch eine Macht, aber das bedeutet nicht, dass man sich vor ihnen verneigen muss, sondern man muss ihnen auf Augenhöhe begegnen. Und genau das ist Multipolarität. Genau das bedeutet Multipolarität. Nicht eine Allianz mit einer Hegemonie einzugehen, um eine neue Hegemonie zu erschaffen, eine chinesische, angelsächsische, russische oder islamische Hegemonie. Es soll gar keine Hegemonie geben, nur eine mächtige und autarke Kraft auf der Basis zivilisierter Staaten.
Based on civilization states, and Europe is potentially one of these civilization states.
Und Europa besteht potenziell aus diesen zivilisierten Staaten. Aber was ist Freiheit und was ist die Bedeutung von Souveränität? Als souveräner Staat ist man frei und in der Lage, selbst zu bestimmen, wer Freund und wer Feinde sind. Niemand darf einen dabei beeinflussen. Keiner kann sagen, kämpfe gegen diese oder jene.
To say, oh, they are now my friends, or no, they are now my foes, and nobody could impose on you, or let fight them, so we are freedom to take decision. Carl Schmitt, another great German mind.
Carl Schmitt, ein weiterer großer deutscher Denker, hat diese Idee der Souveränität entwickelt und die Definition von Entscheidungen geprägt, die Entscheidungslehre. Ich habe als Professor in Shanghai in China entdeckt, dass der meistgelesene Autor von allen europäischen und chinesischen Autoren im heutigen China Carl Schmitt ist. Jeder chinesische Professor und Student kennt ihn.
In modern day China is Carl Schmitt. He is known by every Chinese professor and student.
Please let me add something. As you know, I'm an economist.
Bitte lassen Sie mich etwas hinzufügen, ja oder nein? Ich komme aus der Wirtschaft und der führende deutsche Ökonom war Friedrich List, so wie die führenden Philosophen Menschen wie zum Beispiel Schmitt waren. Und jetzt ist es so weit gekommen, dass jeder in der chinesischen Wirtschaft Friedrich List kennt. Denn das Wirtschaftswunder Chinas seit den letzten 30 bis 40 Jahren basiert auf der Wirtschaftsphilosophie von Friedrich List. Aber List wird in der deutschen Wirtschaft durch die angelsächsische Übermacht völlig verleugnet. Und dasselbe geschah in der Philosophie mit Carl Schmitt. Das ist leider der Stand von heute. Und ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Sie sind nicht auf den Gedanken eingegangen, dass Europa jetzt sich selbst zerstört. Es ist dabei, sich über die Ukraine und durch die Sanktionen selbst zu zerstören. Schon Margaret Thatcher, die frühere britische Premierministerin, antideutsch, aber sehr intelligent, sagte vor vielen Jahrzehnten, dass die Europäische Union an dem Tag aufhören wird zu existieren, an dem die deutschen Finanzströme versiegen. Die Finanzierung der Ukraine und der Verlust von billigem und zuverlässigem russischem Gas werden in den nächsten Jahren unweigerlich zu einem Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft führen. Und wenn Deutschland zusammenbricht, bricht Europa zusammen.
And then we will have some rests of Europe.
Und dann werden wir einen Rest von Europa haben. Und die Frage ist, ob dieser Rest von Europa Russland um Unterstützung bitten wird, weil Russland dann das einzige florierende Land auf dem Kontinent sein wird. Aber in den letzten Jahren wurde Russland von diesen europäischen Staaten unfair und schlecht behandelt. Wird Russland dann dem Rest Europas den Rücken kehren und sagen, sorry, wir wollten mit euch zusammenarbeiten, wir wollten euch helfen, aber ihr habt uns über die Ukraine bekämpft. Jetzt brauchen wir euch nicht mehr, wir haben China. Wir haben Afrika, wir haben die südostasiatischen Staaten. Nein, wir brauchen euch nicht mehr. Entscheidet selbst über euer Schicksal. Was meinen Sie dazu? Wird es dazu kommen?
No, we do not need you anymore. Decide your destiny on your own. What do you think? Will this happen?
Schwer zu sagen. Vielleicht ein paar Worte zu China. Also das sind die drei Figuren. Friedrich List für die Wirtschaft, Carl Schmitt für die Philosophie und für die Metaphysik Martin Heidegger. Alle drei sind deutsch und werden im heutigen Deutschland verleugnet.
Germany.
Das echte Deutschland sollte dort sein, wo der geniale deutsche Geist lebt. Aber er lebt mehr in Russland und in China als in Europa. Der Geist von Martin Heidegger, Carl Schmitt und Friedrich List lebt mehr in China und in Russland als in Deutschland. Wir sind passionierte Leser in Russland und in China und wir lernen von deutschen Denkern, wie wir selbstständig und unabhängig leben. Wir wollen wirklich Herr unserer selbst sein, wie es uns die deutschen Lehrer lehren. Und was sie uns heute lehren, das lehren sie euch gerade nicht. Und das ist die Ironie der Geschichte.
We want to be master of ourselves as Germany teachers teach us. They teach us today and not you, Germans. That is the irony of the history. But
Aber in Bezug auf den Kollaps von Europa. Ich stimme zu, dass er sehr nahe ist und dass Europa mit Sicherheit zusammenbrechen wird. Ich merke an, dass Herr Putin vor kurzem, und vielleicht nicht alle Europäer wissen das, ein Dekret erlassen hat, um es allen Europäern zu erleichtern, russische Bürger zu werden.
Feeling themselves humiliating by globalists, by gender agenda, by this new colonization of Anglo-Saxons. So our
Für all diejenigen Europäer, die sich durch den Globalismus, die Gender-Agenda, durch die Kolonialisierung der Angelsachsen unter Druck gesetzt fühlen. Also die Türen sind schon jetzt offen für alle Europäer, die traditionalistische und konservative Werte teilen. Willkommen in Russland. Und lasst uns hier ein neues Europa aufbauen. Wir brauchen euch, wir sind sehr offen. Wir beschuldigen euch nicht. Wir geben euch nicht die Schuld für das, was die globalistischen, antisozialen Eliten den europäischen Ländern angetan haben. Wir geben euch nicht die Schuld. Ihr seid Opfer, ihr werdet verfolgt. Also willkommen in Russland. Fangen wir hier an. Wir haben hier eine Alternative zu Europa. Wenn der Kollaps von Europa kommt, und er wird mit Sicherheit kommen, weil Europa sich selbstmörderisch verhält, es ist das, was die globalistischen Eliten mit Europa tun. Sie zerstören es. Masseneinwanderung, Genderpolitik, Sanktionen gegen Russland, Abschneiden seiner Energieversorgung, Angriffe auf China. Also ist Europa jetzt eine Art Geisel der Globalisten. Es wird nicht von europäischen Politikern geführt. Es ist eine Geisel und es wird misshandelt, erniedrigt und ausgebeutet von einer antieuropäischen Elite, die in fast allen europäischen Ländern die Macht hat.
It is the hostage. This Germany and Europe is violated, is humiliated. Europe is exploited by anti-European elites who have the power in almost all European countries. And I think a Russian heart is big enough.
Und ich glaube, dass das russische Herz groß genug ist, um all das zu vergeben, was dieses böse, selbstmörderische Europa uns angetan hat, indem es die terroristischen ukrainischen Barbaren unterstützt. Wir werden das vergeben und wir werden unsere Hand reichen zum Wiederaufbau eines starken und wirklich unabhängigen Europas. Das ist ein Risiko für uns, denn wir müssen dieses wirklich souveräne Europa erst schaffen. Es ist immer ein Wettbewerb, es ist immer eine Herausforderung, es ist immer ein möglicher Konflikt.
That will be the risk for us, but because we need to create the really sovereign Europe, it is always competition, it is always challenge, it is always possible conflict. But we would take this risk.
Aber wir werden dieses Risiko eingehen, um unseren Prinzipien treu zu bleiben, denn wir sind für eine multipolare Welt. Wir wollen Europa nicht dominieren und ich glaube, dass unsere Regierung klug genug und aufrichtig genug sein wird, um Europa zu sagen, dass es sich von dieser globalistischen Okkupationsregierung lösen und wiedererstehen muss. Ihr seid Opfer, Geiseln. So wie das amerikanische Volk auch eine Geisel dieser Elite ist.
You are victims. You are hostages, as well as American people is hostage. of these glorious beliefs. We don't hate you, we don't blame.
Wir hassen euch nicht, wir beschuldigen euch nicht. Wir wünschen euch eine Wiederentdeckung eurer selbst. Wir wünschen euch die Wiederherstellung der Größe Europas und des ganzen Westens. Aber der Preis darf nicht der Kampf zwischen uns sein. Es gibt andere Wege, zu Größe zu gelangen. Und der Weg zu echter Größe und Wiederherstellung ist nicht der durch Selbstzerstörung und Suizid.
Ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das war ein perfekter Abschluss unseres Gesprächs. Ich danke Ihnen sehr, lieber Professor Alexander Gelewitsch Dugin, dass Sie sich Zeit genommen haben, um Ihre Gedanken unserem Publikum im Westen vorzustellen. Und danke, dass Sie das Interview auf Englisch geführt haben. Wir haben darüber nachgedacht, es auf Russisch zu führen oder Deutsch oder eben Englisch. Wir haben uns für Englisch entschieden, um eine maximale Verbreitung des Interviews zu ermöglichen. Wir werden es in Deutschland mit Untertiteln synchronisieren und das englische Original der Welt zur Verfügung stellen. Ich denke, es war wirklich sehr interessant, nicht nur einige verzerrte Auszüge darüber zu lesen, was Dugin angeblich denkt, was er angeblich sagt. Jetzt hatten wir die Gelegenheit, Ihnen direkt zuzuhören. Ich denke, wir haben das Interview in demselben Geist geführt wie Tucker Carlson mit Wladimir Putin, wie ich es mit Maria Sacharowa vom Außenministerium geführt habe, einfach Ihnen Fragen zu stellen. Ich denke, jeder hat gesehen, dass es auch kritische Fragen waren. Aber wir wollten Ihnen die Möglichkeit geben, sich zu äußern, ohne Wegschneiden, ohne Zensur. Und ich denke, das ist unser Auftrag, um den Frieden in der Welt zu retten oder ihn wiederherzustellen. Ich danke Ihnen vielmals.
Thank you. Auf Wiedersehen.